Also ich finde, er geht all in, geht wirklich volles Risiko. Das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Er holt einen Torwart von der Tribüne, in dem Fall Sven Müller. Er holt Crosthwaite, Bulicki und Wegmann aus der Suspendierung. Die beiden erstgenannten, Crosthwaite und Bulicki, spielen dann gleich. Er setzt auf einen davor nie gefragten Skenderovic, der dann den letzten drei Partien an drei Toren beteiligt ist. Also ich glaube, er begreift das als riesige Chance, hier in seiner jungen Trainerlaufbahn ein Ausrufezeichen zu setzen, und er ist auf dem besten Weg dahin, dass es ein ganz fettes wird.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Badkurvenverstehers. Am Mikrofon sind wie gewohnt Marius Rudolf und Stefan Weitling. Hallo Stefan.
Hi Marius.
Und wir machen es ganz kurz. Wir sprechen über die aktuelle Situation beim HFC, die wieder deutlich besser aussieht als noch vor zwei Wochen zum Beispiel. Über den Sieg in Saarbrücken und natürlich über das bevorstehende Heimspiel gegen Unterhaching. Und es ist jetzt am Donnerstagvormittag kurz vor 10.30 Uhr. Stefan, beim HFC wird im Moment jeder Stein umgedreht, so hat man den Eindruck, der auch umzudrehen ist. Man bedient sich an allem, was im Abstiegskampf hilfreich sein könnte. Ich zähle mal auf: neuer Trainer, neuer Sportdirektor,
ja.
Spieler begnadigt,
ja.
Dann die Ersatzspieler, einige davon wieder zu Stammspielern gemacht, ne? Sven Müller und so weiter und so fort. Neuer Sponsor, neuer Ausrüster. Und jetzt verkaufen die Spieler sogar selbst Tickets für das nächste Heimspiel gegen Unterhaching. Ich habe mich gefragt, was kommt als nächstes? Müssen alle in HFC-Bettwäsche schlafen, wenn sie es nicht eh schon machen?
Ja, das ist noch eine Drohung. Aber wenn es gegen Haching, glaube ich, schief geht, dann wird das zur Pflicht als letzter Joker.
Aber es ist insgesamt schon erstaunlich, was so alles passiert, ne? Also ich musste kurz dran denken, auch wenn es jetzt natürlich um Personen dabei auch geht. Aber ich hatte so den Eindruck, naja, Frühjahrsputz macht man auch so im März, April immer. Also da wurde schon sehr viel verändert. Das ist auch nicht das erste Mal.
Ja, das stimmt. Ich könnte natürlich jetzt ein bisschen ein kleinkarierter Herr sagen und dir aufzählen, dass einige Punkte ja auch ohne den Trainer wechseln und auch wenn sie nicht im Abstiegskampf gewesen wären, passiert wären, wie neuer Ausrüster, neuer Sponsor. Das hast du jetzt so schön mit reingebracht in deine Aufzählung, damit es irgendwie nach viel klingt, ne? Aber die ersten Punkte sind auf jeden Fall richtig.
Und die Kritik an Stefan Reisinger, die ja nach den beiden Niederlagen in den ersten beiden Spielen unter ihm laut wurde und auch über die Medien nach außen getragen wurde, die scheint jetzt aber verflogen zu sein, ne? Hast du da nochmal was aus der Mannschaft gehört? Also hat man sich da ausgesprochen oder ist Reisinger vielleicht sogar auf die Spieler zugegangen, nachdem es da ja auch unter anderem diese Artikel gab?
Ja, also ich habe mich ein bisschen umgehört und da klingt das alles halb so wild und nicht nach einem vermeintlichen Spieleraufstand, wie es in der Bild-Zeitung stand, dass sich also die Spieler wirklich beschwerten beim Trainer. Ich will das eher als konstruktiven Austausch bewerten, nach dem, was ich gehört habe. Also es ging ja schon nach dem Ulm-Spiel los. Da hat der HFC, wir erinnern uns ja, extrem defensiv gespielt und da ist bei einigen oder bei vielen Spielern anscheinend die Frage aufgepoppt, ist das wirklich unser Ansatz, so tief zu stehen, kein Risiko nach vorn? Die Spieler hatten so das Gefühl, wir sind ein Stück weit machtlos. Das war dann, glaube ich, der Punkt fürs Team. Das war einerseits schwer zu verkraften und andererseits hatte man ja jetzt über ein Jahr Sreturistic-Fußball eingeimpft bekommen und das wollte man dann einfach korrigieren, ist dann zum Trainer gegangen und was ich gehört habe, war das alles sehr positiv. Also Stefan Reisinger hat es dann auch positiv aufgenommen und ich würde auch seinen Ansatz da jetzt gegen Ulm nicht verteufeln. Wir müssen uns nochmal zurückspulen in die Ausgangslage. Er kam, hatte Ulm vor der Brust, die waren damals und sind sie immer noch ungeschlagen im Jahr 2024. Eine sehr robuste, wuchtige Mannschaft, körperlich groß. Dann hat er von allen gehört bei der ersten Pressekonferenz, Herr Reisinger, Sie müssen die schlechteste Defensive der Liga stabilisieren. Ja, logisch, dass du dann vielleicht auf den Ansatz kommst, erstmal defensiv zu stehen, hinten die Null zu verteidigen, weil er kennt die Spieler nur vom Papier, er wusste auch nicht, wie seine Ansprachen fruchten und er hat es aber korrigiert und das macht einen guten Trainer aus, das macht ein gutes Miteinander aus, dass man da aufeinander hört und eben nicht vorne wegläuft wie der Diktator. Das hat er auch mal gesagt, das ist er gar nicht und das unterstreicht das und ja, die letzten beiden Spiele geben ihm und dem Team recht.
Okay, also Kommunikation macht er schon mal richtig. Was macht Stefan Reisinger gerade noch richtig?
Also ich finde, er geht all in, geht wirklich volles Risiko. Das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Er holt einen Torwart von der Tribüne, in dem Fall Sven Müller. Er holt Crosthwaite, Bulicki und Wegmann aus der Suspendierung. Die beiden erstgenannten, Crosthwaite und Bulicki, spielen dann gleich. Er setzt auf einen davor nie gefragten Skenderovic, der dann den letzten drei Partien an drei Toren beteiligt ist. Also das ist dieses All-In, das sind die Stellschrauben, die ein Trainer hat, neben der Ansprache, das Personal neu aufzustellen. Wenn das schief gegangen wäre, hätten, glaube ich, alle nur mit dem Kopf geschüttelt. Ja, wie kann das sein? Also Skenderovic, der war doch blutleer die ersten 8 Monate hier beim HFC. Aber ich glaube, er begreift das als riesige Chance, hier in seiner jungen Trainerlaufbahn ein Ausrufezeichen zu setzen und erst auf dem besten Weg dahin, dass es ein ganz fettes wird.
Und was er auch geschafft hat, dass die Null wieder steht beim HFC. Also zweimal in Folge hat man das jetzt schon unter Reisinger. Unter Ristić war das der Mannschaft in der restlichen Saison, also auch über 30 Spiele waren das ja auch insgesamt nur zweimal gelungen. Also Reisinger hat das jetzt schon in den 4 Spielen zweimal geschafft. Welche Veränderungen sind dir denn aufgefallen, die die HFC-Defensive gerade so stabil machen?
Naja, also auffallend war vor allem jetzt zuletzt gegen Saarbrücken dieses mutige Verteidigen nach vorn. Dafür ist ja auch der Kader zusammengestellt worden, auch schon im Jahr davor unter André Meyer. Also Spieler zu holen, die vorne draufgehen können, wo man sich sozusagen ein bisschen den Druck vom Hals weglässt, indem man klug und nicht blind vorne attackiert, sondern immer im Chor gemeinsam. Das hat gegen Saarbrücken gut oder sogar sehr gut geklappt. Die sind nicht in ihr Spiel gekommen. Und das ist sicherlich ein Faktor von vielen Faktoren. Der zweite Faktor ist natürlich Sven Müller, der die letzten 2 Spiele überragend gehalten hat. Da wirklich kein Zweifel dran aufkommen lässt, dass er die richtige Nummer 1 ist aktuell. Dann hat sich, glaube ich, auch was in der Mannschaft getan. Es gab auch nochmal eine richtig große Aussprache nach den Niederlagen gegen Ulm und gegen Viktoria Köln, dass es so nicht weitergehen kann. Man hat wirklich täglich miteinander kommuniziert. Da war auch der Mannschaftsrat sehr stark involviert. Das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt gewesen, der vielleicht die letzten Sinne geschärft hat. Und dazu eine gute Packung Mehl. Also das Glück, was sie hatten gegen Ferl, das war schon eine Menge bei dem Pfostenschuss oder beim Lattenschuss, egal. Das brauchst du auch. Und dieses Gesamtpaket, das führt dazu, dass der HFC momentan so stabil dasteht.
Nochmal zurück auf das, was ich am Anfang angesprochen hatte. Also dass das Personal wieder... Ja, die Bettwäsche, genau. Dass das Personal ähnlich wie die Bettwäsche gewechselt wird beim HFC. Also alle, na gut, einmal im Jahr ist ein bisschen zu wenig, ne? Aber relativ häufig, sagen wir es mal so.
Ich mach's häufiger.
Ja, so sollte es sein. Aber wir kennen es ja aus der Vergangenheit. Haben wir ja in der Vergangenheit auch schon immer mal wieder angesprochen, dass dort ja regelmäßig, wenn es denn wieder eng wird, kurz vor Ende der Saison dann doch der Trainer gewechselt wird und auch nicht selten dann auch mal der Sportdirektor. Stellt sich bei mir so ein bisschen die Frage, selbst wenn der Abstieg auch in dieser Saison noch mal verhindert werden kann, jetzt mit diesen ganzen Schritten, die man eingeleitet hat. Wie nachhaltig ist denn so ein Handeln, also wie es jetzt in den letzten Jahren eben stattgefunden hat beim HFC?
Naja, du hast es ja auch ein bisschen gerade angedeutet. Es ist natürlich nicht sehr nachhaltig. Das Einzige, was nachhaltig ist, das ist der Fakt, dass der HFC immer wieder die Klasse gehalten hat. Ja, also das ist natürlich teuer gewesen aufgrund der ganzen Wechseln auf der Trainerposition, auf der Sportdirektorenposition, aber es ist nie das, was man eigentlich immer nach außen kommuniziert hat, was auch jeder Verein, glaube ich, sich wünscht, einfach eine Konstanz aufzubauen auf der sportlichen Ebene, auch im Kaderbereich, da also ein Team zu entwickeln, was über Jahre zusammenbleibt, so wie es die Aufsteiger Ulm und Münster jetzt zeigen, letzte Saison Elversberg, was da möglich ist, oder auch Ferl, die das auch wirklich immer wieder toll hinbekommen. Und das ist natürlich das große Ziel, glaube ich. Und vielleicht ist es ja irgendwann mal an der Zeit, jede Serie endet, jeder Ablauf, dass also immer der Trainer fliegt, wenn es nicht läuft, der endet vielleicht irgendwann und vielleicht gibt es ja jetzt die Ära der Jahre Reisinger. Man weiß es natürlich nicht.
Steile These von mir, die mir gerade eingefallen ist dazu, wäre es vielleicht sogar besser, wenn man irgendwie nochmal das Ziel hat, doch nochmal höher zu kommen, in die zweite Liga aufzusteigen, jetzt erstmal wieder abzusteigen. Also wenn man jetzt an Ulm denkt oder an Elversberg, die es ja dann geschafft haben, sich eine Klasse weiter unten dann schon eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammenzustellen und dann mit der halt einfach durchmarschiert sind. Oder ist das dann doch eher ein bisschen Wunsch?
Ja, aber warum nicht? Also zumindest wäre das ein positiver Ansatz, den man aus einem Abstieg ziehen könnte. Aber es hat Jahre gedauert, das wollte ich gerade noch sagen. Ulm war, glaube ich, 3 Jahre in der Regionalliga, die haben sich wirklich gefunden. Auch Elversberg und Münster, die sind ja nicht einfach so von ganz unten hochmarschiert. Da ist natürlich auch ein gewisses Risiko dabei, weil du manche Sachen einfach nicht berechnen kannst. Stichwort Relegation, du spielst eine überragende Saison wie letztes Jahr Cottbus und dann kommt so ein starker Gegner aus Unterhaching mit Sandro Wagner, der jetzt Co-Trainer ist beim DFB und haut dich weg. Das ist halt dann extrem schwierig. Also dann, ja... Also ich würde das Risiko nicht eingehen wollen, aber du bist da aus anderem Holz geschnitzt.
Ich versuche nur für jede Möglichkeit, die uns bevorsteht, einen guten Gedanken zu finden, um es mal so zu sagen.
Ja.
Gut, Stefan, dann zum Ende dieses Themenblocks kommen wir auch nochmal zurück zum neuen Ausrüster. Das hatten wir vorhin nur ganz kurz gestreift. Dass da was kommt, das haben wir in den vergangenen Wochen ja schon häufiger angekündigt. Das hat sich ja schon angedeutet. Nun ist es keine ganz große Marke geworden, würde ich zumindest sagen. Also nach 9 Jahren Puma, große Marke, trägt der HFC ab nächster Saison Patrick, also ich würde sagen, wir sind ja im Osten, der hier ist ja eher der Patrick dann wahrscheinlich. Was weißt du über die Marke und warst du auch so überrascht und weißt du, wie man sie ausspricht vor allem?
Ach nee, da habe ich jetzt noch nicht genau nachgefragt. Also es ist ja ein belgisches Unternehmen. Also ich habe gehört, dass die mehr zahlen als Puma, natürlich auch mehr Freiware geben. Stichwort Nachwuchsleistungszentrum, viele Mannschaften, die ausgestattet werden müssen. Sind sie da wohl ein bisschen großzügiger? Wie die Qualität ist, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass die Profis in der ersten Mannschaft natürlich auch ihre Schuhe selbst wählen können. Also die müssen jetzt nicht Patrick-Schuhe tragen, wie Michel Platini zum Beispiel, so stand es in der Pressemitteilung, oder Jean-Pierre Papin.
Genau, Kevin Keegan stand, glaube ich, auch
noch drin. Kevin Keegan.
Also früher scheinen also, die mal große Spieler ausgerüstet zu haben.
Morgen gibt es dann nochmal eine Pressekonferenz mit dem Präsidenten, der vielleicht das Ganze noch ein bisschen näher ausführt. Es ist sehr überraschend, weil die Firma hatte ich nicht auf dem Schirm. Die sind ja sonst nur für den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen in Deutschland, glaube ich, tätig. Also sind jetzt zum ersten Mal, wenn der HFC die Klasse hält, in der dritten Liga. Ja, also da vertraue ich einfach auf den Sachverstand des Vorstands, des Verwaltungsrates, die werden sich das schon gut überlegt haben.
Und in der dritten Liga werden sie wahrscheinlich auch sein, weil soweit ich das weiß, ist es ja immer so, dass man die letzten ein, zwei Spieltage vor Saisonende dann meistens schon das Trikot der nächsten Saison trägt.
Ach so.
Zumindest ist es in der Bundesliga so. Und ich vermute, dass das unter ein bisschen weiter unten auch so sein könnte. Also könnte sein, wir wollen es jetzt mal nicht als schlechtes Omen nehmen, dass die einen Regionalligisten ausstatten. Ne?
Mhm.
Dann lass uns noch über den 1:0-Sieg des HFC in Saarbrücken reden. Große Premiere, wir hatten es letzte Woche thematisiert. Der HFC hat zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in Saarbrücken gewonnen.
Wahnsinn. Also wir haben es angedeutet, ich habe gesagt, sie gewinnen. Habe ich doch getippt, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich tippe ja immer auf den Sieg, ich kann ja nicht falsch gelegen haben.
Also das war auf jeden Fall richtig.
Ja. Genau. Und super. Kann man nicht hoch genug einschätzen. Die Rückfahrt war sehr laut, habe ich gehört im Bus. Also es wurde sehr laute Musik gespielt. Es wurde nicht ganz so groß gefeiert, weil man natürlich noch nichts erreicht hat. Aber es war überlebenswichtig. Man hat extremen Druck aufgebaut auf Mannheim, auf Bielefeld auch. Auch die Löwen sind, glaube ich, noch nicht ganz aus der Verlosung raus. Also super, dass wir jetzt zumindest die Saison nicht ausschleichen müssen und so ein siechendes Ende haben, sondern ein knackiges, spannendes bis zum Schluss.
Ja, und ich vermute, die HFC-Fans werden danach auch noch das Spiel von Mannheim geguckt haben und auch bis zum Ende gefiebert haben. Da gab es ja dann kurz nach der Halbzeit die gelb-rote Karte für den einen Mannheimer. Da stand es 1:0 für den Waldhof noch und am Ende war es ja dann das 1:1 und ich glaube, ein paar haben sicherlich auch noch gehofft, dass da vielleicht noch mehr geht für Ferl.
Ja, ich habe sogar geguckt die letzten 10 Minuten. Ich kam nach Hause, habe es geguckt und dann gab es noch ein Abseitstor. Da hatte ich auch schon gedacht, wow, wenn das jetzt sogar noch eine Niederlage wird für Mannheim, das wäre großartig, aber so ist okay. Wieder 2 Punkte aufgeholt. Top.
Absolut. Spieler des Spiels gegen Saarbrücken war natürlich wegen seines goldenen Tores Henry John Crosthwaite. Der hatte ein halbes Jahr lang nicht mehr für den HFC gespielt, habe ich extra nochmal nachgeschaut. Im Winter hatten wir schon spekuliert, dass die Leihe mit Darmstadt dann vielleicht vorzeitig beendet wird und ja, jetzt das. Nimm uns mal mit in deine Gedankenwelt, als du das Tor gesehen hast und vor allem, dass Crosthwaite der Torschütze war.
Ja, ich setze noch einen drauf. Also Vorarbeit Skenderovic. Skenderovic auf Crosthwaite. Das hat es in 34 Spielen davor noch nie gegeben. Und ich konnte es auch kaum glauben. Also ich hatte ja parallel das Live-Spiel Regensburg gegen Dynamo Dresden. Und es war dann so, dass Benny Kirsten, mein Co-Kommentator, der checkt immer unsere Sport im Osten-App. Und dann tippt er mich auf einmal an. War kurze Einwurfszenen oder so für Regensburg und ich gucke so, was, Crosthwaite, ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm, dass er überhaupt im Kader ist und das ist natürlich eine Hollywood-reife Geschichte fast, würde ich sagen und vielleicht gibt es am Ende tatsächlich noch ein großes Halleluja, denn er hat sich ja fit gehalten bei Astoria Waldorf, das ist sehr südlich bei Mannheim gelegen, hat bei seiner Freundin in Darmstadt wieder gewohnt, ist da immer gependelt und dann kam der Anruf von Stefan Reisinger. Und er hat auch gesagt hinterher, dass Crosthwaite im Training einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Ich war ja letzte Woche bei einer Trainingseinheit mit dabei. Sie haben da separat trainiert. Also Bonga war mit dabei, Wegmann, Bolicki und Crosthwaite. Und da auch ein tolles Beispiel, wie zum Beispiel Dennis Hasenbeek, der Physiotherapeut oder Athletiktrainer John Brandes mit involviert sind in so ein Training. Also links, wenn du siehst, von vorne aufs Feld haben die großen Jungs, sage ich mal, die etablierten Kräfte trainiert und dann gab es dieses Einzeltraining und da musste sich Bolicki und die anderen mussten sich sozusagen gegen einen zerrenden, gegen einen ja fast schon reißenden John Brandes durchsetzen. Also sie haben da wirklich Zweikämpfe, Nahkampf geübt Und da hat Crosswind auch anscheinend einen guten Eindruck gemacht und deshalb war er mit dabei im Kader.
Ja, habe ich auch gesehen. Und man kennt das auch vom Training sonst, ne? Die schießen dann auch manchmal oder hauen dann die Flanken rein, wenn dann irgendwelche Offensivspielchen gemacht werden. Also die sind da schon auch mitgefordert und müssen fußballerisch auch was können. Wir hatten das letzte Mal in der vergangenen Folge schon fantasiert, dass Ander Bulicki so auf der Alm dann das entscheidende Tor schießen könnte. Und das ist jetzt mit Crosswind natürlich passiert. Ja, schon so ein bisschen absurd, dass es jetzt auch ein bisschen früher kommt als gedacht. Mhm. Aber insgesamt, wie hast du die beiden gesehen? Also Crosswind und Bulicki. Beide wurden ja quasi begnadigt, ja.
Genau. Also sehr frisch, willig. Ich muss auch sagen, das wirkt jetzt am Fernsehen, was ich dann noch gesehen habe, jetzt nicht so, dass die jetzt ein paar Monate nicht im Mannschaftstraining waren, aber das ist eben das von mir angesprochene Risiko gewesen, was auch Stefan Reisinger eingegangen ist, denn die beiden waren ja, wie gesagt, monatelang nicht im Mannschaftstraining und dann sind sie eine Woche dabei und sofort im Kader, also wenn das schiefgegangen wäre, puh, aber es ist gut gegangen und man sieht, Risiko hat sich da in diesem Fall gelohnt.
Und Sven Müller hatte vor dem Spiel im Interview angesprochen, dass man Saarbrücken stempeln müsse. Also ich löse das gleich mal auf. Sie also robust angehen und ihnen den Spaß am Spiel nehmen soll. Hat das geklappt oder waren es am Ende andere Faktoren, die den Sieg gebracht haben? Für den
das war auf jeden Fall auch ein entscheidender Faktor. Aber was auch wichtig war, dass sie eben den Ball wollten und auch was damit anzufangen wussten. Ja, also es gab ja nicht nur dieses Tor, es gab auch tolle Torraumszenen und gute Chancen. Erinnere mich an eine von Geirert. Das war unglaublich. Er schießt den Ball da, vom Schützen aus gesehen, oben links in den Winkel. Dann ist der Torhüter dran. Und genau so ein Ball hat er im Training geschossen gegen Sven Müller. Es war nämlich so letzte Woche Donnerstag beim Training. Es war zu Ende. Und dann haben Bonga, Geirert, Denis und Lofolomo noch so ein Spielchen gemacht. Zwei Kontaktspiel. Also sie chippen Sven Müller den Ball zu, der stand im Tor und der kullert ihn weg oder wirft ihn weg und dann wird direkt drauf gebolzt. Und da habe ich auf der Kamera tatsächlich genau so einen Schuss drauf gehabt von Geirert, den dann eben auch Sven Müller oben aus dem Winkel kratzt. Also man sieht's, das war eine sehr lockere, sehr gelöste, fast alberne Stimmung am Ende. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Und was nur interessant war, dass Stefan Reisinger zweimal kam und hat gesagt hat, Jungs, reicht jetzt langsam, ne? Müssen ein bisschen Körner sparen für Samstag, aber die wollten unbedingt weitermachen. Lofolomo hat es dann gewonnen, das Duell, hat sich tierisch gefreut und das zeigt eben auch, dass Spaß wichtig ist, dass das eben ja auch so ein Punkt sein kann, der vielleicht auch mit dazu führt, dass der HFC die Klasse hält.
Und Sven Müller hat es wieder geschafft, seinen Kasten sauber zu halten. Zweiter 1-0-Sieg in Folge in den restlichen Spielen dieser Saison. Dürfte damit an Sven Müller wohl keinen Weg mehr vorbeiführen, oder?
Nein.
Kurze Antwort.
Reicht das?
Bleibt das, Marius? Ist in etwa die Antwort, die ich mir vorgestellt habe. Natürlich ein bisschen ausführlicher.
Ich kann noch was anfügen. Letzte Woche war ja auch der Berater von Philipp Schulze da. Da hat sich wohl so angehört, was ich so aufgeschnappt habe, dass es ja auch wieder zurückgeht für ihn nach Wolfsburg. Und dann macht es auch viel mehr Sinn. Philipp Schulze hat das gut gemacht in seinen Spielen, hat auch seinen Anteil daran. Hat auch einige Male sehr gut pariert und dem HFC Punkte gerettet. Aber da macht es auch Sinn, wenn Müller, der noch 2 Jahre Vertrag hat, da sozusagen jetzt hier weiter aufzubauen.
Stellt sich nur die Frage, hat er auch für die Regionalliga Vertrag? Aber das wissen wir noch
das,
nicht.
Ne? Das werden wir dann herausfinden.
Mhm. Gut, dann schauen wir zum Abschluss noch voraus auf das Heimspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Das dürfte abgesehen von der sportlichen Brisanz auch aus anderen Gründen ein besonderes für Stefan Reisinger werden. Der hatte ja in der Jugend der Hachinger seine ersten Schritte als Trainer gemacht.
So ist es, genau. Er begann seine Trainerkarriere 2015 im Nachwuchs von Unterhaching, coachte dann ab Sommer 2016 ein halbes Jahr die U19. Marc Unterberger, der heutige Trainer der Hachinger, arbeitete zu dieser Zeit auch schon in der Hachinger Jugend. Dann, hat man nachgeguckt, im Januar 2017 verließ Reisinger die Randmünchner, wurde in Elversberg Co-Trainer, damals unter Michael Wiesinger und Regionalligameister. Es gab ein schnelles, aber auch bitteres Wiedersehen dann mit Haching in den Aufstiegsplayoffs 2017. Da scheiterte eben Elversberg an Haching. Und auch in der Hinrunde kassierte er, also Stefan Reisinger, damals noch als Assistent von Jakubacci mit den Löwen eine 0-1 Niederlage im Derby gegen Haching. Also der hat schon eine gewisse Nähe zu Unterhaching, der Stefan Reisinger.
Und es ist noch nicht lange her, dass beide Mannschaften aufeinander getroffen sind. Am 7. Februar war es, obwohl deutlich mehr drin gewesen wäre, so hatten wir damals auch bilanziert, konnte der HFC aus Unterhaching keine Punkte mitnehmen. Meinst du, es wird wieder so ein Spiel wie das Hinspiel? Also da hat der Haching ja sehr verhalten angefangen, dem HFC eigentlich in der ersten Hälfte komplett den Ball überlassen und dann in der zweiten Hälfte eben die Fehler, die der HFC gemacht hat, dann eiskalt ausgenutzt.
Das ist nicht unwahrscheinlich. Haching ist ja durch, die spielen eine fabelhafte Saison, 52 Punkte. Die werden auch nicht mehr am Platz 4 ranrutschen können, da ist zu viel Abstand. Ich kann mir das gut vorstellen, dass sie da auch diesem Hinspiel quasi ihre Lehren gezogen haben, dass es aufgegangen ist. Ja, aber ich kann natürlich auch nicht in die Glaskugel schauen und ich glaube aber trotzdem, dass der HFC wie zuletzt vorn verteidigen wird und ja, mit einer super Unterstützung, das darf man auch nicht vergessen, also sind schon Stand Dienstag 5000 oder mehr als 5000 Karten verkauft, das ist normalerweise immer erst 2 Spieltage Verschluss, also die Euphorie kommt auch langsam wieder hoch.
Ja, und im Hinspiel hatte Lukas Harlang die Euphorie ein bisschen gedämpft mit seinem Fehler kurz nach der Halbzeitpause. Was mir jetzt aufgefallen ist, als ich mir dann nochmal so ein bisschen das Spiel angeschaut habe und nochmal die Personalien mir angeguckt hatte, Lukas Harlang hat unter Reisinger keine Rolle gespielt bisher. Hatte jetzt dann im letzten, hätte er zumindest im Kader gestanden, das war er jetzt auch 3-mal nicht, aber hat sich ja dann wohl auch beim Abschlusstraining noch verletzt.
Genau.
Weißt du da mehr, wie das aktuell aussieht bei ihm?
Er hat eine Bandverletzung. Sieht also sehr stark danach aus, dass er nicht spielen kann gegen Unterhaching. Und dass er jetzt die große Rolle spielen wird beim HFC in den nächsten 2-3 Wochen, ist auch eher unwahrscheinlich, das stimmt.
Wobei das natürlich auch wieder perspektivisch einer wäre. Ne? Wir hatten gerade gesprochen über Sven Müller, der Einsatzzeiten bekommt jetzt auch, weil er wahrscheinlich dann die nächsten 1-2 Jahre noch beim HFC sein wird und Philipp Schulze eher nicht. Dann hast du natürlich jetzt dann noch Eitschberger, der jetzt hinten rechts wieder gespielt hat zuletzt, nachdem Kreuzer dann auch 1-2 Mal starten durfte, der ja perspektivisch dann sich, also ich vermute mal ganz stark, dass der nächste Saison nicht mehr in Halle spielen wird, egal ob dritte Liga oder vierte Liga. Da hast du dann noch Kreuzer, Eitschberger.
Eitschberger, ja, das glaube ich auch, ja.
Ja, und dann hast du natürlich noch Kreuzer, auf den auf jeden Fall gesetzt wird, sofern er denn da bleibt. Aber du hast natürlich auch Lukas Harlang, der da viel mitbringt und der auch in dieser Saison, ich habe mal geguckt, 23 Spiele hat er schon gemacht.
Genau.
Ja, die Saison davor waren es 10.
Ja. Also es ist eine Entwicklung. Das ist eine Entwicklung. Zum Jahr davor hat er auch noch Vertrag, glaube ich, bis 2025, also noch ein Jahr. Und ich gucke mal, 22, 23, da kam er insgesamt auf 10 Spiele. Also es ist ein klarer Punkt. Und 21, 22, also noch das Jahr davor, als er sozusagen seine erste Saison spielte, auf 3. Also 3, 10, 23, klare Entwicklung, auch durch die 2 Torvorlagen. Also ja, aber leider jetzt verletzt und deshalb wird er gegen Unterhaching höchstwahrscheinlich keine Rolle spielen.
Und was ich auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, letztens erst durch einen Artikel bei uns bei Sport im Osten nochmal gelesen habe, dass Lukas Harlang auch in dieser Anfangszeit von Ristić auch quasi gesetzt war. Ich glaube auch, weil Kreuzer zu der Zeit verletzt war und auch diese Ungeschlagen-Serie mitgeprägt hatte. Also, dann lass uns mal noch auf den restlichen Kader schauen. Rian Behrendt und Jannis Vollert, die hatten in Saarbrücken auch angeschlagen gefehlt. Wie sieht's da aus?
Also Behrendt hat gestern, also Mittwoch, individuell trainiert. Vollert war angeschlagen, weiß ich jetzt nicht genau, sieht aber, glaube ich, besser aus. Also Behrendt ist auch noch so ein bisschen auf der Kippe.
Und dann haben wir noch einen Rückkehrer, Tarsis Bonga. Du hast es gerade eben auch schon angesprochen, dass er zumindest individuell trainiert hatte vergangene Woche. Seit dieser Woche ist er auch wieder im Mannschaftstraining zurück. Wie ist da der Stand? Auch wieder die Frage an dich. Hast du da was mitbekommen? Könnte der vielleicht gegen Unterhaching dann sogar schon mit dabei sein?
Ist auf jeden Fall eine Option. Hat das Mannschaftstraining seit Dienstag komplett absolviert und keine Beschwerden nach eigener Auskunft im Knie. Also sieht sehr, sehr gut aus bei Tarsis Bonga. Schneller als gedacht. Er hat sich auf eine konservative Behandlung gesetzt. Also keine Operation mit seinem Knie nach der Verletzung gegen Freiburg 2, dem 2:2. Ja, und sieht gut aus. Ist auf jeden Fall eine Stärkung wieder des Kaders.
Allerdings auch wieder ein Wermutstropfen und ein ganz schön großer. Jonas Niedfeld wird gegen Unterhaching nicht mit dabei sein. Der hat seine 5. gelbe Karte gesehen. Wie schwer wiegt der Ausfall aus deiner Sicht? Also ich habe ja schon gesagt, wie ich es finde.
Klar, also da brauchen wir nicht groß drum reden. Jonas Niedfeld spielt eine sehr, sehr ordentliche Saison. Auch wichtig für die Mannschaft. Er ist ja im Mannschaftsrat mit dabei als Kapitän, als Anführer. Er hat so viele Positionen bekleidet und die alle wirklich immer so angenommen. Es war keine perfekte Saison, klar, sonst würde Halle jetzt auch nicht in der Situation sein. Aber ist auf jeden Fall Stammspieler gesetzt und das wird bitter. Aber auch bei Haching fehlen 2 wichtige Spieler wegen einer Gelbsperre, Stiefler und Skalatidis. Und deshalb könnte eventuell, ich habe geguckt, Yannick Stark zum Zug kommen, der zuletzt ja sein Comeback gab. Stark trainierte ja im Januar kurzzeitig beim HFC mit, bekam aber keinen Vertrag.
Und dann hat er, glaube ich, aber auch schon im Hinspiel, war er ja dann auch schon bei Unterhaching, ne? Also als sie dann gegeneinander gespielt
haben. Genau,
das war ja
aber
kurz nach Ende des Transferfensters. Genau, hat nicht gespielt, aber das hätte ja auch noch kommen können. 2 weiteren HFC-Profis, denen droht auch noch eine Sperre, wenn sie gegen Haching gelb sehen. Das ist einmal Erich Berko, ist die Frage, ob er überhaupt spielen wird. Und dann aber auch Niklas Landgraf, der ja auch wirklich gerade sehr wichtig ist. Defensive Stabilität, also ähnlich wie Jonas Niedfeld. Beide haben 4-mal gelb gesehen bisher. Und ich habe gesehen, auch Dominik Baumann hat 3-mal gelb, aber gut, das wäre dann eher fürs Saisonfinale nochmal interessant, aber ich gehe mal davon aus, dass er das schafft, die Saison zu beenden mit weniger als 5 gelben Karten. Gegen Unterhaching muss der HFC jetzt allerdings das schaffen, was in dieser Saison noch nicht geklappt hat, 3 Spiele in Folge gewinnen. Was macht dich zuversichtlich, dass am Ende die 3 Punkte in Halle bleiben?
Ja, vieles. Also die Serie zuletzt 2-0 gespielt, der Glaube ist zurück, man spürt das im Training, man spürt das, wenn man mit den Spielern spricht. Haching ist auswärts schwach, die letzten 4 Partien gingen verloren. Dazu, wenn sie einmal 0-1 Rückstand geraten, dann ist es schwer mit dem Aufbäumen. Dann haben sie nämlich die letzten 5 Spiele verloren, in denen sie mit 0-1 in Rückstand gerieten. Und das ist die große Stärke des HFC. In den ersten 30 Minuten ist kein Team gefährlicher als der HFC. Schon 18 Tore in der ersten halben Stunde. Und das muss man doch ausnutzen. Dazu die große Anzahl der Fans, die kommen wird. Schon, ich habe es angesprochen, 5.000 verkaufte Tickets am Dienstag. Also das sieht so nach 8.000, 9.000 vielleicht aus. Tolle Stimmung. Also ich wüsste nicht, was da schief gehen soll.
Gut, dann fehlt noch der Tipp. Das dritte 1-0 in Folge.
Nein, 2-0.
2-0, okay. Und wer trifft?
Skenderovic und Bulicki.
Okay, dann fülle ich gleich den Wettschein aus. So wird es ja dann kommen. Aber Stefan, lass uns hinten raus nochmal so ein bisschen einen Blick auf das Restprogramm des HFC und seiner beiden Konkurrenten Mannheim und Bielefeld werfen. Das sind ja die beiden, die man auf jeden Fall noch einholen könnte nach jetzigem Stand. Der HFC spielt noch zu Hause gegen Haching. Ist klar, haben wir gerade schon viel drüber gesprochen. Und Dortmund 2 und muss noch nach Bielefeld. Die Arminia muss außerdem noch nach Aue und zu 1860 München. Und Mannheim spielt gegen Ingolstadt, Sandhausen und auch gegen Aue. Also Aue kann den HFC quasi im Alleingang retten.
Genau. Und dann können wir die Klammer wieder zumachen. Dann müssen sie wahrscheinlich in Aue Bettwäsche schlafen, wenn das klappt. Also wenn Aue so viel Schützenhilfe leistet, dass sie Bielefeld und Mannheim Punkte abknöpfen, sie besiegen, also dann ist das zumindest für eine Nacht Pflicht.
Na gut, damit könnte ich leben. Also das in Veilchenbettwäsche, hoffentlich riecht sie dann auch so gut. Muss man dann aber häufiger wechseln als einmal im Jahr. Gut, Stefan, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke dir.
Ja, gerne.
Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast, ganz egal, wo ihr ihn gerade gehört habt, bei Apple, bei Spotify, in der ARD-Audiothek. Fast überall sind wir zu finden, natürlich auch auf der MDR-Website im Sport. Außerdem haben wir auch eine Facebook-Gruppe, die heißt ebenfalls Bartkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren. Danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Bartkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.